So, guten Morgen. Wollt ihr da sitzen bleiben können? Also die Technik möchte nicht, dass wir ein PowerPoint zeigen heute Morgen. Und ich will sagen, ich finde es richtig ungerecht mit der Technik, oder? Vielleicht, ich habe mir die Arbeit gemacht, ich denke, ihr sollt trotzdem daran teilhaben. Meine Gehilfin wird einfach drücken und ja, vielleicht positioniert euch so, dann könnt ihr zumindest etwas mitschauen, was denn da so steht. Also ich finde es ungerecht, dass die Technik nicht mitmacht. Ja? Perfekt, oder? Genau, das Thema heute, Ungerechtigkeit. Oh ja. Ich schätze, die meisten Menschen denken nur dann über Ungerechtigkeit nach, wenn es ihnen selbst widerfährt. Ein Zitat von Charles Bukowski. Ungerechtigkeit ist eine Verletzung der Gerechtigkeit. Zur Ungerechtigkeit gehört auch das Unterlassen einer pflichtgemäßen Handlung. So sagt Wikipedia. Interessant ist, dass man gar nicht so viele Definitionen zum Thema Ungerechtigkeit findet. Also ihr könnt es mal googeln oder Swisscosen oder wie auch immer. Ihr werdet nicht viel finden zum Thema Ungerechtigkeit. Dachte ich so, wollen die vielleicht das ein bisschen ausblenden, diese Ungerechtigkeit, das gar nicht so in den Vordergrund stellen. Gerechtigkeit ist das zeitlos gültige Maß richtigen Verhaltens. Es soll im jeweils geltenden positiven Recht verwirklicht werden. Dies gelingt aber stets nur verhältnismäßig und damit unvollkommen. Wo steht das? In diesem Buch, im juristischen Wörterbuch, das heißt, alle Rechtsanwälte, alle Richter, alle, die irgendwas mit Rechts zu tun haben, arbeiten mit diesem Buch, kennen dieses Buch und wissen, was da drinnen steht. Das muss ich immer ganz wichtig anhören, aber im Endeffekt kann man eins sagen, Ungerechtigkeit ist die Abwesenheit von Gerechtigkeit. Wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit? Wie lief es in deiner Familie ab? Wie ist dein Stallgeruch? Wurdest du ungerecht behandelt? Oder hast du ungerechte Erfahrungen gemacht? Gibt es ein tolles Bild dazu? Kinder erleben nichts so scharf und bitter wie Ungerechtigkeit. Kinder erleben nichts so scharf und bitter wie Ungerechtigkeit. Und was passiert mit dir, wenn du Ungerechtigkeit erlebt hast, als kleines Kind, völlig hilflos in deiner Familie? Wie entwickelst du dich? Du wirst selber jemand, der auch andere ungerecht behandelt, der womöglich damit Erfolg hat, viel Kohle verdient? Oder wirst du jemand, der die Ungerechtigkeit hasst, dagegen kämpft? Bist du jemand, dem Gerechtigkeit extrem wichtig ist? Und was passiert dann? Im Laufe des Erwachsenwerdens kommst du immer mehr in eine Welt, die völlig durchdrungen ist, die überläuft voll Ungerechtigkeit. In jedem Bereich, in der Schule, Familie, Beruf, Beziehungen, Gemeinden, wir können wahrscheinlich noch viel mehr aufzählen, überall herrscht Ungerechtigkeit. Heute denken die Menschen, Sie hätten sich wahnsinnig entwickelt. Sie können alles alleine machen. Sie brauchen Gott gar nicht mehr. Gott ist sowas von unnötig. Sie können alles alleine machen. Ich weiß, wie es euch geht, aber wenn man so in der Bibel liest, im Alten Testament, dann frage ich mich manchmal, wo hat sich der Mensch eigentlich entwickelt? Was sich verändert hat, das erleben wir alle, ist unser Umfeld. Und auch die technischen Möglichkeiten haben sich verändert. Leider nicht immer so zum Vorteil, wie man sieht, aber es hat sich viel verändert. Ich behaupte jetzt einfach mal, überall herrscht Ungerechtigkeit. Die Welt ist durchdrungen von Ungerechtigkeit und der Teufel freut sich. Der schürt es, die Ungerechtigkeit, ein super Werkzeug für den Teufel, um die Menschen zu versklaven. Ich möchte mal ein typisches Beispiel zeigen für Ungerechtigkeit aus unserem Leben. Ein toller Brief vom Amtsgericht Freiburg vom 15.06. diesen Jahres. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Push vom Gericht bekommen habt, dann möchte ich mal ein Stück reinnehmen, was in dieser Welt da draußen abgeht. Okay? Da geht es darum, um Schulgeld, das wir da bezahlen sollen, obwohl unsere Kinder nicht in der Schule waren. Und jetzt schreibt die Richterin uns, also ich habe das Schreiben erhalten, von uns ohne Unterschrift. Und wenn wir jetzt das Schreiben nicht nochmal einreichen, mit unserer Unterschrift, dann werden wir sofort verurteilt. Obwohl ja sie das Schreiben nicht unterschrieben hat. Und deshalb haben wir unser Schreiben auch nicht unterschrieben. Jetzt schickt sie uns das Schreiben, droht uns an. Wenn wir es nicht unterschreiben, verurteilt sie uns. Und unten steht, mit freundlichen Grüßen, Richterin am Amtsgericht, ohne Unterschrift. Ich habe keine Ahnung, wie viel Hirn noch in diesem Kopf ist. Also wenn ich jemanden schreibe, du Böser, du hast nicht unterschrieben, unterschreib bitte. Und drei Zeilen unten drunter unterschreibe ich nicht, dann tut es mir leid. Und auf der zweiten Seite steht dann, genial, also das Amtsgericht hat eine Maschine, die kann glauben. Also ich werde den nächsten Fotoanforderung vom Amtsgericht von dieser Maschine glauben kann. Weil da steht, maschinell beglaubigt. Cool. Maschinell glauben kann. Und dann steht da noch, früher gab es einen Stempel, jetzt wird es eingedruckt maschinell und da steht auch nicht mehr Amtsgericht Freiburg, sondern Amtsgericht Baden-Württemberg. Und dann noch genau Urkundsbeamte in der Geschäftsstelle, durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt ohne Unterschrift. Das ist der aktuelle Stand 2022. Und wenn du nicht unterschreibst, wirst du sofort verurteilt. Ja?
Der letzte Satz fehlt eben auch, ne? Bei deinem Schreiben. Ohne Unterschrift.
Nee, der fehlt nicht.
Wie stand das bei dir auch?
Immer. Genau. Dieses Schreiben wurde mir schnell erstellt, ist ohne Unterschrift gültig, genauso wie Ihre Schreiben. Ja, logisch. Gleiches Recht für alle. Dachte ich mal. Spaßeshalber, Freitag hatte ich angerufen bei der Landesoberkasse, die wollen Geld von uns. Ich habe aber keine Unterlagen, die das rechtfertigen könnten. Dann habe ich ein bisschen vorbereitet und dachte, jetzt bin ich mal mutig. Mal schauen, was passiert. Ich habe ein Schreiben geschickt, der schickt mir das zurück und sagt, er hat keine Unterlagen. Also er kann mir nichts schicken, will aber Geld von uns. Also ich angerufen, habe den Mann erreicht, sagt, sie haben ein Schreiben geschickt, sie sagt, wir können nichts schicken. Ja, also sie müssen doch vom Gericht, sie müssen doch von irgendjemandem den Auftrag bekommen haben, von uns dieses Geld zu verlangen. Ja, na er hat nichts. Okay, das heißt, sie arbeiten wie ein hirnloser Roboter. Ja, genau. Also sie denken null nach. Ja, mach einfach mal einen Job. Schönes Wochenende. Original. Ich habe Augenblick an meiner Frau angerufen, habe es erzählt. Das glaubst du mir nicht. So ist es. Ich könnte es locker eine Stunde für die Ungerechtigkeiten aufzählen. Und ich bin überzeugt, einer von euch oder einer oder andere bestimmt auch. Ich behaupte es einfach mal, solange es Menschen auf dieser Erde gibt, gibt es keine Gerechtigkeit. Es wird keine Gerechtigkeit geben. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wenn man in dieser Welt lebt und so auf Gerechtigkeit fokussiert ist? Ich war ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ich wollte es wirklich wissen in der Vergangenheit. Es kann doch nicht sein, dass solche Sachen in Deutschland ablaufen. Das Schlimme daran ist, dass die meisten Menschen so abgestumpft sind, so abgetötet sind, dass sie diese Ungerechtigkeit nicht mehr erkennen und nicht mehr wahrnehmen. Fast alle machen bei dieser Ungerechtigkeit mit. Du merkst es nicht einmal. Sie sind so hirngewaschen durch die Schulen, durch tägliche Informationen, durch Presse, Radio und Fernsehen. Und das Bild sagt eigentlich alles, es soll wählen. Und hinten steht eine Aufschrift drauf: Bitte waschen Sie Ihre Hände. Ihr Gehirn waschen wir. ARD und ZDF. So, gehen wir mal rein. Was sagt denn die Bibel dazu? Epheser 5, die Verse 10 und 11. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie viel mehr auf. Und im Urtext steht sogar, viel mehr aber strafet sie auch. Also diese Ungerechtigkeit sollen wir strafen. Und der O-Ton stellt sie auch bloß. Und in Römer 12, 2 steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung der Sinne, damit ihr prüft, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und das Vollkommene und das Wohlgefällige, das wünscht sich Gott von uns. Und wie hat sich eigentlich Jesus verhalten, als er hier auf der Erde war? Was hat er getan? Er hat die Ungerechtigkeit aufgedeckt, er hat sie angesprochen, hat er sie auch bekämpft. Was denkt ihr? Ja? Wie? Wann? Überlegt weiter. Ich mir ist eingefallen so der Tempel. Als in den Tempel ging und den Tempel richtig gereinigt hat. Lieblingsstelle von mir auch in der Bibel. Und Jesus trat in den Tempel ein und rief alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Ich glaube nicht, dass er reinging und hat gesagt, ach, wärt ihr mal so lieb und würdet vielleicht diesen Raum verlassen, es wäre vielleicht angebracht, irgendwo anders zu verkaufen. Also alle Bilder, die ich gefunden habe, siehst du ihn mit Peitsche und richtig gib ihm. Und ich glaube, er hat geschrien, richtig laut. Wo ich mich so mit beschäftigt habe, dachte ich, krass, ich glaube, er hat so wirklich mal seine Vollmacht gezeigt, seine Autorität gezeigt, weil, was ist danach passiert? Jesus wurde nicht angezeigt, er wurde nicht verhaftet, er hat keine Ordnungswidrigkeit bekommen. Krass, oder? Der reinigt den Tempel, und zwar richtig knackig, und bekommt keine Strafe. Ich habe keine Stelle gefunden, wo das so der Fall ist. Wie wäre es denn, wenn wir heute mal unser Rathaus stürmen? So mit einer Peitsche und die rausjagen? Raus hier, ihr Pack. Was wäre da los? Also wenn landest du im Knast, Gefängnis, Psychiatrie. Also ich glaube nicht, dass einer unbeschädigt es heute tun könnte. Jesus hat es einfach getan. Und je mehr ich dieses System anschaue, denke ich, krass, wie ungerecht, wie durchdrungen es ist. Und das Schlimmste ist, dass diese Herrschaften sich so gegenseitig decken. Du rufst da an, ich bin nicht zuständig, der ist zuständig. Dann rufst du da an, nein, der ist gerade nicht da, nein, der ist nicht zuständig. Die decken sich, die helfen sich, die machen so Backe-Backe Kuchen und sie werden im Prinzip noch ermutigt, weiterzumachen. Ich behaupte jetzt mal, das Rechtssystem ist sowas von vollkommen. Und unsere Politiker und unsere Politik, das war noch nie so katastrophal wie heute. Zumindest würde ich mal sagen, es ist heute so sichtbar, wie es noch nie sichtbar war. Ich glaube, wir können alle mal so ein bisschen zurückdenken und blicken in die letzten 2 Jahre, dann weiß jeder, was ich meine. Ich möchte noch mal was anderes vorlesen. Wir dürfen überlegen, wo das stehen könnte. Und das nennt sich Rechtsbankrott. Was ist denn ein Rechtsbankrott? Das ist das Unvermögen einer Rechtsordnung, den Rechtsunterworfenen Recht zu verschaffen. Eine Rechtseinrichtung offenbart beispielsweise einen Rechtsbankrott, wenn Lügner an die Spitze gelangen lässt, Schmierer zu Schriftführern macht, Betrüger zu Kassierern, Fälscher zu Protokollanten, Hochstapler zu Beisitzern und Erpresser zur Rechtsaufsicht. Eine Besserung verspricht unter solchen Umständen allein die vollständige Rückkehr zu allgemein erkannten Werten, zum Beispiel Wahrheit, Freiheit und Willkürverbot. Und wo steht's? Genau in diesem juristischen Wörterbuch. Ihr dürft selber darüber nachdenken, ob es einen Staat gibt, den ihr kennt, wo das zutreffen könnte. Aber unsere Herren wissen, was da drin steht. Genau das könnt ihr nachlesen. Was will wohl Jesus heute tun? Und vor allen Dingen, was hast du in der Vergangenheit getan? Was hast du oder wie hast du dich verhalten? Wie bist du mit Ungerechtigkeit umgegangen? Oder hast du diese Ungerechtigkeit überhaupt erkannt? Hast du dagegen gekämpft? Hast du sie angesprochen? Oder hast du vielleicht mitgemacht? Ich habe jetzt viele Jahre gegen diese Ungerechtigkeit gewehrt. Und ich kann ihm eins sagen, wenn er das tut, also richtig tut, dann geratet ihr in die Mühlsteine dieses Systems, dieser Ungerechtigkeit. Und die machen dich platt. Die kennen keine Gnade. Und die scheuen auch vor keinem Mittel zurück. Vor keinem Mittel. Die ziehen es durch, ich sag's euch. Alles wohlgemerkt, weltlich, menschlich betrachtet. Schauen wir es uns biblisch an. Matthäus 5, 10. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen ist das Reich der Himmel. Oder Passion Translation. Wie bereichert seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet? weil ihr das Richtige tut. Denn dann erlebt ihr das Reich des Himmels. Auf der anderen Seite bin ich dankbar, dass ich so tiefe und so viele Einblicke bekommen habe, dass ich auch diese Erfahrungen machen durfte, denn dadurch habe ich diese Ungerechtigkeit am eigenen Leib erlebt und ich kenne mich mittlerweile, glaube ich, ganz gut aus, wie sie stehen. Auf der einen Seite ist es zwar anstrengend, dagegen zu kämpfen und sich durchzusetzen, aber es lohnt sich, weil in einer intensiven Gesprächs- und Gebetszeit mit Kai und Christa haben wir genau dieses Thema aufgegriffen. Und es war echt interessant, was dann so zum Vorschein kam. Ich habe erkannt, ich kann die Welt nicht retten. Und ich musste auch nicht retten. Warum? Jesus hat es getan. Genau. Ich muss es ja nicht machen. Aber ich behaupte auch da wieder, diese Welt wird in dieser Ungerechtigkeit untergehen. Also in dieser Gebetszeit, also Christa wisst ihr, hat ganz gute Eindrücke. Sie hat dann ein Bild bekommen von einem dreijährigen Jungen, der tobt, der stampft mit beiden Beinen auf der Erde, also sie ist richtig erschrocken, sie war sich nicht bewusst, dass ein dreijähriges Kind so extrem wütend sein kann, stampfen kann. Also sie war echt zerstört, sie gibt es doch gar nicht, völlig erschrocken. Ich denke, ihr wisst, wer dieses Kind war.
Genau, das, was wir jetzt so gehört haben, das da bin ich natürlich mit drin gesteckt und wir sind ja schon eine Zeit zusammen und ich musste einfach auch so ein bisschen was dazu sagen, weil für mich fühlte sich diese erhöhte Gerechtigkeitssinn, nenne ich es mal so, von meinem Mann, das war echt wie so eine starre, glatte Mauer, an der man weder was erreichen konnte, noch sie eben hübsch bemalen oder zu beschmücken, was ich so versucht habe, das war irgendwie nicht machbar. Und das war ja eine Kombi von diesem Gerechtigkeitssinn extrem plus Perfektionist plus Leistungssportler. Das macht das ganze Paket natürlich kompakt. Und ihr könnt euch vorstellen, was diese drei Extreme mit so einem Herz machen. Es lässt ein Herz hart machen, es gibt ein richtendes Herz, und ein Herz, was Strenge mehr lebt als Liebe und Sanftmut. Aber jetzt stehen wir ganz so anders und rückblickend betrachtet wird mir klar, also warum der Herr uns beide einfach zusammengestellt hat, denn wir sind echt so Urschwarzwälder und die halten einfach durch. Und das Schöne ist, dass Gottes Plan mit uns begonnen hat und auch durchzieht, und weil er sieht uns am Ende, und das hat er auch für jeden Einzelnen von euch, den Plan, den er mit euch hat, er hat ihn begonnen und er geht mit euch durch. Und es ist so wie in Johannes 15,2 beschrieben, der himmlische Vater kümmert sich um die Reben, die mit ihm verbunden sind, indem er die unfruchtbaren Reben aufrichtet und jede fruchtbare Rebe beschneidet, um eine größere Ernte einzubringen. Nun habe ich einen Mann, ich bin total stolz auf ihn, auf dich, und weil du hast eine feste Stirn, aber ein weiches, sanftmütiges Herz bekommen. Und du bist echt ein richtiges, würziges Salz und ein Licht in dieser Zeit.
Die wichtigste Erkenntnis für mich und vielleicht auch für euch ist, Jesus kämpft für mich. Er kämpft für dich. Und das ist das Coole dabei, wenn du kämpfst, dann kämpfst du alleine. Weil Jesus zieht sich zurück. Er wünscht sich, dass du ihm das Mandat überträgst. Dass du sagst, Herr, ich trete zurück. Wirke du. Mach du, ja, aber kann, du bist viel größer, stärker, mächtiger. Und ich kämpfe nur noch im kleinen Rahmen aktuell. Für mich, für meine Familie und für Freunde, aber nicht mehr aggressiv, sondern einfach defensiv. Nur noch reagieren, nicht mehr Angriff. Und mein Kämpfen war nicht umsonst, sondern es wird der Zeit kommen.
Genau, und es wird, da bin ich absolut überzeugt davon, dass das Kämpfen nicht umsonst war, sondern zur rechten Zeit wird mein himmlischer Papa mich und meine gewonnenen Fähigkeiten dazu einsetzen, um sein Reich zu bauen und anderen Menschen zu dienen. Ich habe mich zurückgezogen, bete, höre auf den Heiligen Geist und reagiere nur noch punktuell auf die Ungerechtigkeitsfraktion. Aber ehrlich gesagt, habe ich keine Lust mehr, auch nur einen Brief zu schreiben. Beschreiben kommt jetzt.
Es ist aber auch ein schöner Schreibprozess. Wirklich loslassen. Wirklich loslassen. Nicht mehr reagieren, sondern Herr, du machst das. Ich vertraue dir, ich lasse es los und ich mache nur das, was du sagst. Hat sich noch nichts verändert, es kommen immer noch nette Briefe, mehr gelbe wie andere. Aber die hohe Kunst ist es, dein Herz zu bewahren. Es nicht an dein Herz zu lassen. Und ich sehe es für mich als sehr gute Vorbereitung für die richtige Endzeit. Aktuell bin ich da sicher, wir sind alle noch am Üben und Lernen. Die Frage ist, wie bist du aufgestellt? Wie reagierst du auf Dinge? Oder vor allem, wie wirst du reagieren, wenn es dich ganz persönlich betrifft? Die Zeiten werden kommen, da bin ich mir sicher, dass jeder von euch gefragt ist. Aber wir haben ja das beste Vorbild, nämlich Jesus Christus. Er wurde sowas von ungerecht behandelt, misshandelt, gequält, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, wow, was bin ich, was erlebe ich im Verhältnis zu dem, was Jesus erlebt hat. Und in Matthäus 27, die Verse 27 bis 31 wird beschrieben, wie es ablief. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus gefangen. Sie scharten sich um ihn. Sie zogen ihn aus, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihnen ein Rohr in die rechte Hand, beugten ihre Knie vor ihm, verspotteten ihn und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an, nahmen das Rohr und schlugen auf sein Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus, legten ihm wieder seine Kleider an, führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Wie ein Schaf zur Schlachtbank. Aber innerlich war er stark. Denn er wusste, wer er war und wer er ist. Und obwohl Jesus nichts Böses getan hatte, wurde er zum Tode verurteilt und durch das Kreuz getötet. Interessant ist, was die Frau von Pilatus sagte in dieser Situation. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, Matthäus 27, 19, ließ seine Frau ihm ausrichten: Lass die Hände von diesem Gerechten. Sie hat erkannt, Jesus ist gerecht. Lass die Hände von diesem Gerechten. Seinetwegen hatte ich letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, Jesus wurde eigentlich gar nicht verurteilt. Als nur in Matthäus 27, 24 lesen wir, als nur Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an Blut dieses Gerechten. Wieder, Jesus war gerecht. Er hat gesagt: Ich habe damit nichts zu tun, macht, was ihr wollt. Völlig unschuldig, völlig willkürlich wurde Jesus ermordet. Auch heute herrscht bei uns nicht nur Ungerechtigkeit, sondern vor allen Dingen Willkür. Willkür wird juristisch als willentlicher Rechtsbruch bezeichnet. Willkür ist, wenn bei einer Maßnahme das Verhältnis der Situation, dieser Situation Herr zu werden, tatsächlich eindeutig unangemessen ist. Also wenn Sie dein Kind abholen wollen, mit der Polizei zur Schule, das Kind aber nicht in die Schule kommt, weil es nicht getestet ist, dann ist es Willkür, weil es nicht zum Erfolg führt. Okay? Gefühlt können Sie machen, was Sie wollen. Und es hat keine Konsequenzen. Ich halte es für gefährlich, weil gefühlt werden Sie ermutigt, weiterzumachen, die Grenzen noch mehr zu verschieben, noch mehr Ungerechtigkeit, noch mehr Willkür, und es hat keine direkten Folgen. Und der ganze Sumpf deckt sich gegenseitig. Wenn du Glück hast, steht noch ein Name auf dem Brief. Aber meistens steht nichts drauf. Ich schreibe dann immer: Tut mir leid, die Landesoberkasse ist ein Gebäude und kann mir nicht schreiben. Ich hätte gerne den Mensch oder die Person, die das geschrieben hat. Wie willst du dich zukünftig verhalten? Wie ist dein Plan für die Zukunft mit dieser Ungerechtigkeit und dieser Willkür umzugehen? Ich habe für mich was entschieden und ich möchte euch damit reinnehmen. Ich möchte euch einladen, das, was hier steht, einfach mal zu überlegen, ob es euch passen könnte. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und hab keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt auf, wo es nötig ist, und stellt sie bloß. Macht euch nicht gleichförmig dieser Welt, sondern durch die Verwandlung und die Erneuerung eurer Sinne werdet ihr erkennen, was Gottes Wille ist. Das Gute und Wohlgefällige und Willkommene. Und jetzt die Krönung zum Schluss in Matthäus 5, 6. Genial. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Ich lese es nochmal. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden die Gerechtigkeit im Überfluss erhalten. Amen. Thank you.